Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ja, ich bin so dankbar für dieses Lied. Ich wusste nicht, dass es in Deutsch gibt. Und es ist eigentlich ein Lied meines Herzens. Und ich glaube, jeder, der Jesus kennt, hat mindestens einige Male im Leben das so singen können. Ja, ich liebe dich, mein Fels, mein Herr. Du hast mich errettet. Und nun habe ich heute ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema. Mach mal Pause. Es ist Urlaubszeit. Bei den Kindern haben die Ferien begonnen und oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir Ruhezeit. Man kann ein bisschen ausspannen. Und ist das schlecht? Das ist doch gut so. Das ist wirklich gut. Und Gott selbst gönnt uns auch Zeiten, wo wir ein wenig ausspannen können, neue Kraft gewinnen oder Dinge von der anderen Seite betrachten. Und gut ist es, wenn auch diese Zeit zu einer besonderen Zeit wird, wo man Jesus vielleicht von einer neuen Seite kennenlernt. Und Jesus möchte das. Ja, wir wollen jetzt dieses Thema ein wenig näher betrachten. Wisst ihr, Geschwister, ich staune immer wieder über Jesus, über sein Wort. Und dann denkt man, Predigten, die man so oft gehört hat, oder Bibelstellen, die man so oft gelesen hat, auf einmal sind sie wieder neu. Das ist nicht irgendwie so ausgenudelt und ausgekaut und 10-mal umgedreht und irgendwie, nein, das Wort Gottes, das ist so interessant. Und so möge Gott uns auch heute besonders segnen. Naja, was erwarten wir von der Ruhezeit oder von der Urlaubszeit? Und unsere Kinder haben gestern auch ein schönes Sportfest gehabt. Das ist auch etwas, was gut ist, wo man Bewegung genießen kann und wo man auch müde wird und dann merkt, oh, auch da braucht man mal Pause und es ist auch gut so. Nun, ich habe auch so einfach nachgedacht, ja, so richtig Pause machen, an nichts denken, in den Himmel schauen, ist das Pause oder irgendwo ganz fern an einem stillen Wasser, wo man so ganz alleine für sich ist oder wo man einfach ein Buch nimmt, ein schönes Buch, sich irgendwo hinsetzt. Und auch die Kinder in der Sommerzeit können das auch machen, ja? Ein schönes Buch lesen, keine Hausaufgaben mehr. Es ist doch schön, ja? Und, oder auch mal an einem anderen Ort die Knie zu beugen. Wirklich vor Gott stille werden und Gott in dieser Stille begegnen. Nun möchte ich unser Schriftwort lesen, das uns eigentlich so eine kleine Einladung macht, stille zu werden. In Markus Kapitel 6, das wir jetzt gelesen haben, da ist der 31. Vers. Er scheint uns vielleicht ungewöhnlich zu klingen, aber da heißt es, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, kommt, nur ihr allein, abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Das sagt Jesus. Warum? Da steht, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie fanden nicht genug Zeit, um zu essen. Ja, auch zum Essen braucht man Zeit. Und sie hatten nicht. Das war eigentlich nicht möglich, da Pause zu machen, nicht möglich, irgendwie sich zurückziehen. Und dann lesen wir, dass sie dann jetzt weggefahren sind. Aber in der Luther-Übersetzung 1912, da sagt Jesus, lasst uns besonders an eine wüste Stätte gehen und ruht ein wenig. Ja, dieses ruht ein wenig. Oder Neue Genfer sagt den gleichen Ausspruch Jesu, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Das ist auch interessant, dass Jesus sagt, nicht wo wir ausruhen können, wo er sagt, wo ihr. Brauchte Jesus nicht auch Ruhe? Lass uns mal Gedanken darüber machen. Und ich hoffe, dass Gott uns auch heute so neue Einblicke schenkt in das Wort. Dass wir dieses Wort tiefer innerlichen und dass es uns dankbarer macht, also unserem Heiland gegenüber. Nun, ich habe das Wort so eingeteilt, drei Hauptgedanken. Das, was Jesus auch sagt, er ruht ein wenig. Und wir wollen darin auch schauen, was Jesus darin meinte oder auch wie es dort war, die ganzen Umstände und warum sie so die Ruhe brauchten. Danach auch der Kampf um die Stille. So, um stille zu werden, muss man manchmal was tun, sich durchkämpfen. Und da habe ich auch so zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Und dann kommen wir zurück zu unserem Schriftwort, was es uns eigentlich sagen möchte. Komm zur Ruhe, diese Einladung zur Ruhe. Möge Gott uns auch darin wirklich auch segnen. Nun, der erste Hauptgedanke, ruht ein wenig. Und der Mensch ist schon so gemacht, ja, er möchte gerne auch ruhen. Und die andere Seite ist es oft, wenn man dann Jesus findet und in ihm Ruhe findet, dann ist es oft so, dass es dann kippt. Man ist bereit, für Jesus alles zu tun und dann denkt man auch an die Ruhe nicht mehr. Und ich muss ehrlich von mir sagen, ich habe darin viele Fehler gemacht. Dass man irgendwie dann sich ständig schlechtes Gewissen machte oder Urlaub machen. Wie geht das, Urlaub machen? Wie kann man jetzt Geld zahlen für den Urlaub? Und solche Gedanken, und dann hat man schlechtes Gewissen. Und dann macht man auch anderen vielleicht schlechtes Gewissen. Das ist doch nicht das, was Gott wirklich von uns möchte, dass wir mit schlechtem Gewissen rumgehen. Und wie oft, besonders auch in der Bauzeit, da gab es wirklich keine Möglichkeit, fast auszuspannen oder sich Ruhe zu nehmen. Wie oft habe ich spät bis in die Nacht mich vorbereitet und dann wenig geschlafen, ein paar Stunden. Und dann hat man zwar ein Wort, aber man steht ganz ausgelaugt an der Kanzel. Und die Geschwister merken es ja. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Natürlich habe ich versucht, auch in der Arbeit immer wieder mir, die anderen gehen, Rauchpause zu machen und ich gehe zur Toilette zu beten. Oder wenn die Maschine läuft, dann schnell ein paar Notizen machen und dann natürlich sammelt man. Aber ja, es ist eigentlich so, dass Jesus gönnt uns auch Pause. Jesus möchte, dass wir auch mal innerlich stille werden und nicht ständig nur am Rudern sind. Jetzt lasst uns diese Vorgeschichte ein wenig näher betrachten, in welchen Umständen Jesus das Wort sagt. Und das sieht man schon, wenn man dann so durchgeht durch dieses Wort, dann merkt man, aha, die waren ja wirklich müde, die Jünger. Und Jesus hat es gesehen, dass sie müde sind und hat ihnen diese Pause gegönnt. Lasst uns kurz mal vom 6. Kapitel gleich Markus 6 schauen. Da ist Jesus mit seinen Jüngern. Und ein Prediger hat mal gesagt, ich habe mal so eine Predigt gehört, dass die Predigt muss drei Dinge beantworten. Erstmal, wer und was, manchmal auch wo. Und dann, um was geht es? Und danach, und was jetzt? Und so ist es, dass wenn wir schauen, um was geht es hier, ja, wer ist hier, wo sind die Jünger, was tun sie, ja, es handelt sich um Jesus, um seine Jünger und sie kommen hier in seine, das heißt, dann ging er von dort fort weg und kam in seine Vaterstadt. Seine Jünger folgten ihm, die sind in seiner Nachfolge. Und Jesus will sie etwas Besonderes lehren. Jesus wusste, dass er da gar nicht beliebt ist, dass sie ihn gar nicht schätzen. Und das war auch so. Ablehnung. Jesus kann kaum Wunder tun, die er eigentlich immer tun konnte, weil da Unglaube war. Und hier bis zum 6. Vers, wenn wir so durchlesen, die Leute ärgern sich an Jesus und Jesus sagt dann zu den Jüngern, der Prophet gilt nirgendwo weniger als in seiner Vaterstadt. Und Jesus wollte ja, dass sie seine Arbeiter werden, dass sie wirklich an das Werk dran gehen und dass sie mit Enttäuschungen kalkulieren, dass sie mit Ablehnung rechnen. Und das ist natürlich so, weil Jesus musste da selbst durch. Und er lehrt sie auch das. Und im 6. Vers heißt es dann, er wundert sich über ihren Unglauben. Dann gehen sie weiter, überall lehren sie. Und Jesus, dann heißt es im 7. Vers, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, dass sie nichts mitnehmen sollten auf den Weg als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Also er sendet sie aus ohne nichts. Aber mit Vollmacht. Und dieses griechische Wort Vollmacht bedeutet Berechtigung. Er hat sie berechtigt, auch die Werke tun, die er tat. Und sie gehen aus. Und natürlich kann man sich vorstellen, dieser Wendepunkt im Leben der Jünger, das, was sie immer bewundert hatten bei Jesus, auf einmal können sie selbst es tun. Und ich stelle mir vor, wie sie unermüdlich es tun. Und Vers 12 sagt es, und 13, da gingen sie hinaus und predigten. Man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranken mit Öl und machten sie gesund. So, die sind jetzt erstmal einzeln, hier zwei und zwei ausgezogen und voll Erlebnisse, ja? Die Jünger kommen jetzt wieder zurück, ausgepowert einerseits, aber die sind voll Adrenalin, könnte man so sagen. Die haben viel zu erzählen und natürlich, diese alte Natur war noch da. Ne? Jeder wollte etwas gelten und besser sein als der andere. Und stell mir vor, dass einer wollte schneller sein als der andere im Erzählen. Ja, und so, wenn wir den 30. Vers lesen, hier zwischendurch kommt die Erzählung vom Tod des Johannes des Täufers, der eigentlich auch so ein unermüdlicher Arbeiter war. Und wo die auf einmal sehen mussten, oh, auch sowas gibt es bei den Arbeitern. Dass ein Arbeiter mal auch sein Leben hingeben muss. Das war auch neu. Aber jetzt kommen sie zusammen und den 30. Vers. Und die Apostel trafen sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. So, jetzt wollen sie, und Jesus sagt ihnen jetzt dieses Wort, kommt ein wenig abseits. Ja, das war die Vorgeschichte. Nun, lasst uns schauen, was wurde daraus? Das ist auch so etwas, wenn wir so schauen. Sie waren sehr müde. Alles war wohl, die Ruhe war wohl verdient. Keine Zeit zum Essen. Und wisst ihr, hatten sie etwas zum Essen? Wer weiß? Wisst ihr, Geschwister, sie hatten nichts zum Essen. Das ist die andere Seite. Da gab es zwar einen Jungen, ja, der 5 Brote hatte und 2 Fische. Aber sie selber, sie sind ja ausgegangen ohne nichts, sie sind auch ohne nichts gekommen. So, aber dann lesen wir Vers 32. Die wollten jetzt wegfahren, ja? So eine einsame Stelle suchen. Und Vers 32 lesen wir. So fuhren sie in einem Boot zu einem einsamen Ort für sich allein. Jesus mit den Jüngern und Jesus nimmt sie mit oder sie nehmen ihn mit. Und sie wollen jetzt allein sein mit Jesus. Jetzt kommen sie da an diesen einsamen Ort, und was war? Nichts mit Alleinsein. Vers 33, aber die Menschenmenge sah, wie sie wegfahren. Viele erkannten ihn, liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin, kamen ihnen zuvor und liefen zu ihm. Und ich stelle mir vor, die Jünger, schon wieder, ne, so. Es gibt nicht Alleinsein, aber Jesus, nein. Er sieht die große Menge Und es jammert ihn. Und er heilt ihre Kranken. Wenn man Lukas 11 liest, die Parallelstelle, wo Jesus dann sieht die große Menge, er heilt ihre Kranken. Und er sagt ihnen eine lange Predigt. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und da sieht man, woher hat Jesus denn die Kraft? Wenn man schaut, allein schon als er die Jünger berufen hat, war er allein die ganze Nacht auf dem Berg und betet. Ja, was ist mit Jesus? Er bräuchte doch auch mehr, auch Ruhe. Und er nimmt sich nicht, ne? Er liebt die Menschen. Und jetzt sagen die Jünger, dieser Ort ist einsam. Also da ist nichts irgendwo Speise zu kaufen. Es ist schon spät am Tag. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer zum Gehen und sich Brot kaufen. Denn sie haben nichts zu essen. Auch das sehen sie. Die ganze Menschenmenge ist auch hungrig. Jesus hat ihnen zwar den Tisch gedeckt, die haben viel gegessen, die haben jetzt diese, die haben himmlisches Manna gegessen, ja? Aber die haben noch nichts zu essen gehabt. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und das ist auch dieses Paradoxale, kann man sagen, dieses Widersprüchliche. Jesus weiß ja, die Jünger haben nichts. Und er fordert von ihnen etwas, was sie nicht haben. Und wie oft geht es einem Arbeiter im Reich Gottes so? Er weiß, er muss was geben und er hat nichts. Und dann muss er wirklich sich Mühe geben und kämpfen. Herr, gib mir 3 Brote. Oder gib mir ein bisschen etwas, was ich weitergeben kann. Ja, und so ist diese Geschichte. Dann haben sie diesen Jungen gefunden. Und jetzt möchte ich, Geschwister, euch fragen, wie viel Zeit braucht man? 5000, und das sind jetzt nur Männer gewesen, ne? Das sind bestimmt über 10.000, das sind auch Kinder dabei gewesen, diese ganze Menge Leute zu versorgen. Wir sind sehr dankbar für unsere Schwestern, die gestern die Kinder versorgt haben und auch Brüder natürlich auch, die auch mitgeholfen haben. Das musste auch alles zubereitet werden. Das ist ja auch Mühe gewesen. Aber was ist das im Vergleich zu diesen über 10.000 sozusagen? Wie viel Mühe, wie viel Arbeit, und nach später das Ganze einsammeln. Jetzt hatten die vielleicht genug Brot, aber keine Kraft. Haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht? Wisst ihr, das ist, wenn man sich so hineinversetzt in diese Umstände dort, die haben keine Kraft. Die sind müde bis zum geht nicht mehr. Und dann treibt Jesus die ins Boot. Geht ihr jetzt an eine einsame Stelle, ja? Und er bleibt hier, um das Volk zu halten, damit sie nicht wieder laufen hinterher, ne? Und die Jünger fahren weg. Die Jünger fahren weg und Jesus ist da und hält dieses Volk und redet noch mit ihnen, bis er weiß, so, die Jünger sind weit genug weg, jetzt ist es dunkel, das Volk wird nicht mehr nachlaufen und Jesus geht selbst. Was macht Jesus? Auf einen Berg zu beten. Zu beten, nicht zu ruhen, zu beten. Und was mit den Jüngern? Ruhen sie? Da ist ein Sturm. Da ist ein Sturm die ganze Nacht. Und die rudern und rudern und rudern und es geht nicht weiter. Sie kommen nicht weiter. Und da habe ich erstmal so richtig verstanden. Die hatten keine Kraft mehr. Und dann kommt endlich Jesus. Wo eigentlich fast zu spät, ja, aber Jesus kommt. Und sie erschrecken natürlich, das ist für sie ungewöhnlich. Jesus kommt auf dem Meer und Petrus gewinnt neue Kraft. Oh, Jesus ist da, lass mich zu dir kommen. Und dann kommt Jesus näher und Petrus geht. Auf einmal kommt eine Welle und ein Wind. Und kurze Unterbrechung, wo Petrus auf die Welle schaut, auf den Wind und schon sinkt er. Und ich dachte früher, ich konnte es nicht verstehen, wieso? Das ist doch ein erfahrener Fischer, der von klein auf schon jeden Tag auf dem Wasser wahrscheinlich war. Der kann schwimmen wie ein Fisch, auf einmal sinkt er. Er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr. Das ist, da war keine Kraft mehr. Und dieses Herr hilf, versetzt ihn wieder in diese Gegenwart Jesu. Und dann wird auch dieser Wind und diese Welle kein Problem. Mit Jesus wird auf einmal neue Kraft. Seine Hand zieht ihn hoch. Ach, das ist so wunderbar. Und dann ist Jesus im Schiff und dann ist einmal still und sie sind am Ort. Ja, es ist eine besondere Stelle. Nun, lasst uns weitergehen, wo Jesus sagte, dieses gibt ihnen zu essen und dieses, was Jesus dann mit den Jüngern weggefahren ist, das haben wir schon alles durch. Und danach kommen sie auf die andere Seite. Und lasst uns mal kurz schauen. Vers 54 in Markus 6. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sofort. Die Leute sind wieder da. Und liefen in die ganze umliegende Gegend und begannen, die Kranken auf Matten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo immer er in die Dörfer, Städte und Höfe ging, da legten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, nur den Saum seines Gewandes zu berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Wir sehen, auch da ging es einfach weiter. Nun, warum braucht der Mensch eine Pause? Weil es ist ein göttliches Prinzip. Weil gleich am Anfang lesen wir, so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Gott selbst ruht. Und dann heißt es auch an anderer Stelle, und Gott ruhte und erquickte sich. Diese Neubelebung. Das scheint uns interessant zu sein. Wieso? Gott, braucht er auch Ruhe? Braucht Gott Ruhe? Es ist für uns geschrieben, Geschwister. damit wir sehen können, wie schön eine Ruhe sein kann. Aber Jesus sagte, mein Vater wirkt bisher und ich wirke auch. Also nichts mit Ruhe. Der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Gott braucht keine Ruhe. Aber im vierten Gebot hat er es den Menschen gegeben. Und wo er gesagt, an diesem Tag der Ruhe, ja, am Sabbat, da sollst du keine Arbeit tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der in deinen Türen lebt. Also Gott hat gesagt so, er hat einen Riegel zugeschoben, weil er weiß, der Reiche, der macht sich vielleicht schön bequem, aber der Knecht, nichts mit Pause, arbeiten. Und seht mal, da hat Gott gesagt, Pause machen. Und nicht nur der Reiche, nicht nur der, der sich's gönnen kann, sondern alle und sogar das Vieh. Da hat Gott gesagt, sogar am siebten Jahr soll auch das Feld ausruhen. Und nach sieben Jahrperioden noch einmal ein Jahr drauf, ja? Und dieses Halbjahr, das 50. Jahr, das sind alles wunderbare Schattenbilder. Aber Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Nicht ein Joch aufzulegen, sondern Gott will, ja, macht mal Pause. Und habt auch für mich Zeit. Für mich. Und wie schön ist es, dass wir zusammen sein dürfen. Auch jetzt, indem wir zusammen sind, dürfen wir sozusagen auch vor Gott stille werden, auf ihn schauen. Und als wir in Lipovka waren, da hat mich Bruder Becker erinnert, sagte, kannst du dich noch erinnern? Die hatten über dem Ausgang ein Schild, jetzt beginnt Zeit zum Dienen. Ausgang zum Dienen. Hier erstmal stille sein und geistige Speise empfangen und dort, jetzt geht's in die Woche zum Dienen. Nun, das ist andererseits keine Einladung zur Faulheit. Lass uns mal schauen, ganz kurz, in Sprüche 6, Vers 6 von 11, wo Gott sagt, geh hin zur Ameise und lerne. Sie hat keinen Herrn über sich und sie bereitet doch, sorgt sich rechtzeitig, sammelt, ja. Und dann sagt Gott vom Vers 9, wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen und wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Wir sehen, die Bibel ist so genial, ausgeglichen. Zeit zur Pause, auszuruhen, aber auch Zeit zum Dienen, für Gott was tun und auch ganz normal fleißig zu sein. Gott möchte, dass wir auch dort, wo wir sind, sei es im Beruf, sei es in der Schule, dass wir fleißig sind. Das ist die andere Seite. Und dann ist auch die Ruhe wohl verdient. Auch Sprüche 24, 30 bis 34, da sagt Salomo, ich ging am Acker des Faulen vorüber und jetzt sieht er voll Unkraut. Und sagt er die gleichen Worte, ja, schlafe noch ein wenig, schlummere, tue nichts und dann wird dich die Armut übereilen. Das Gleiche. Wir sehen, dass unser Bibelwort keine Einladung zur Faulheit ist. Nun, jetzt möchte ich so einmal kürzer, der Kampf um die Stille, das Wort Gottes sagt, ringt danach, dass ihr stille seid. In 1. Thessalonicher 4, im 11. Vers, da sagt Paulus, wirklich, man muss manchmal sich wirklich durchringen, dass man stille wird. Oder auch im Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Da zeigt Gott manchmal, die Menschen sind am Tun und am Tun und am Tun und es wird nichts. Rudern die ganze Nacht, kommen nicht weiter. Man muss Jesus ins Boot holen, ja? Sozusagen. Und dann erkennt man, ja, du bist Gott. Das war bei denen im Boot, wo sie gesehen haben, dass Jesus mächtig ist über alles. Alle Sorgen kann man auf ihn werfen. Nun, einmal hat Gott gesagt, ihr werdet stille sein. Gerade an einer Stelle, wo es gar nicht nach Stille ausgesehen hat. Und zwar war es so, wo die Kinder Israel ausgezogen sind aus Ägypten. Die ganze Nacht haben sie geschlafen? Nein, das war die Nacht, Passanacht. Die mussten wachen. Die haben das Lamm geopfert. Die wussten, jetzt geht's auf, jetzt sollen sie wachen. Das hat ein wunderbares Schattenbild, auch auf unser Gottin. Aber jetzt ging es los. Und dann kommen die Ägypter hinterher. Mose wusste das, aber das Volk wusste es nicht. Und dann sind sie in einer Sackgasse. Und natürlich, die waren müde. Die gingen wirklich 3 Tage reisen. Bei nachts geht der Herr in Feuersäule voran, bei Tag in einer Wolke und sie folgen. Das war ein Marsch. Und jetzt sind sie dort in einer Sackgasse und auf einmal sind die Feinde hinterher. Und sie sind müde, die können nicht mehr. Wird uns das bewusst? Wenn wir die Bibel lesen, sie konnten nicht mehr. Wie soll man jetzt kämpfen? Und Pharao ist da mit den auserlesenen Kämpfern da. Die sind auch voll Wut, voll Rache. Und sie schreien. Aber nicht schreien zu Gott, sie sind am Murren. Aber Gott ist gnädig. Und Mose schrie zu Gott. Und Gott sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Und liebe Seele, vielleicht hast du dich nicht gut benommen. Vielleicht bist du vor Gott wirklich so wie damals die Israeliten. Aber auch für dich gibt es Gnade. Sei stille. Gott will dennoch für dich kämpfen. Und so dieses Übermüdetsein hat Gott gesehen. Der Engel des Herrn kam dazwischen. Und dann kam dieser Wind, dann öffnete sich das Meer und auf einmal Licht. Und sie gehen durchs Meer. Und vorne ist die Rettung, aber hinterher die Ägypter. Und Gott macht extra, ne, dass der Engel des Herrn öffnet auch ihnen scheinbar den Weg. Sie werden verblendet, folgen hinein in eigenes Verderben. Und die Bibel hat recht, Geschwister. Auch jetzt wird gefunden, auch diese Wagenräder auf 70 Meter Tiefe im Roten Meer. Die Bibel hat recht. Es ist wunderbar. Und dann konnten sie ausruhen. Ja? Dann haben sie Gott erkannt. Ja, Gott ist unser. Und wenn man das liest, ja, dann die Miriam, das ist schon eine alte Frau. Die ist ja schon eine Teenie gewesen, als Mose geboren war. Ja? Die war bestimmt über 90. Die hüpft wahrscheinlich vor Freude. Und die singen, der Herr deine rechte herrlichen Kraft, deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Ja, die Feinde bleiben zurück und da ist Rettung. Und der 11. Vers, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Das ist immer wieder, wenn wir dann sehen, Amen, ja, Gott ist heute der Gleiche. Auch wenn wir vielleicht versagt haben, Gott steht zu seinem Wort. Und jetzt konnte Israel wirklich aufatmen und ausruhen. Nun, ich will jetzt damit bewenden lassen, die andere Stelle, die uns auch so Mut macht, wo wieder Israel in Not war, da waren jetzt die Assyrer. Die haben es umkämpft. Die waren jetzt zwar nicht auf Flucht, sondern sie wurden selbst umringt. Was jetzt? Und die wollen jetzt nach Hilfe nach Ägypten senden. Denen, die ihre Feinde waren. Ja? Und Gott sagt ihnen wieder, in Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bleibt, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen, oder andere Übersetzung sagt, und hoffen, würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Gott gibt ihnen Verheißung. Gott zeigt ihnen, schaut mal zurück, wie war es früher. Und immer noch, das ist der Mensch. Und wir dürfen uns manchmal immer wieder finden. Ach Herr, irgendwie geht es mir manchmal auch so. Und ich muss bekennen, manchmal ist es auch so, dass du bist am Kämpfen und manchmal vielleicht so dieses alte Menschliche versucht, deins zu tun, dann merkst du, es geht nicht mehr. Dann endlich kommt man zu Gott und in diesem stillen Vertrauen und dieses Gebet, Herr, vergib mir, ich habe wieder mich auf mich verlassen und ich verlasse mich auf dich. Und jetzt kommt dann, und dieses im Stille sein Vertrauen würde eure Stärke sein. Gott gibt dann dem Müden wieder neue Kraft, wenn der Müde stille wird in Jesu. Nun, komm zur Ruhe. Das ist mein letzter Gedanke. Wir kommen zu unserem wieder Schriftwort und wieder finden wir aus diesem Bibelwort, finden wir Kraft und auch Anweisung. Und Gott lädt ein, er sagt, kommt ihr, ihr allein. Gott lädt ein, kommt zu mir. Und er nimmt sie. Und das ist unser Schriftwort, unser Textwort. Und er sprach zu ihnen, kommt nur ihr allein, abseits, an einen einsamen Ort, ruht euch ein wenig aus. Jesus will dir begegnen. Auch Bruder Christian hat uns gelesen, auch die Versammlung bei Cornelius. Ja, die waren da, in diese Gegenwart Gottes hinein. Und das ist die rechte Herzenseinstellung. Da wird man still. Und Jesus will auch mit dir Gemeinschaft. Nicht nur du, auch er, auch sein Verlangen ist mit dir allein zu sein. Nimm dir Zeit dazu, Zeit stille werden, Zeit zur Andacht. Und diese Gemeinschaft auch miteinander und untereinander. Geschwister, wir brauchen das, diesen Austausch miteinander. Und Austausch kann so bereichernd sein. Und Jesus sagt auch so, kommt her zu mir, alle. Keiner ist ausgeschlossen. Mancher denkt, ach, das sind vielleicht nur die Auserwählten. Jesus möchte jeden Jeden, der mühselig sich fühlt, beladen ist, er darf kommen und seine Last bei Jesus lassen, bei Jesus lernen. Und dann sagte Jesus, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 29, so werdet ihr Ruhe finden. Er legt nicht ein Joch auf uns, sondern er nimmt das unsere weg. Seine Bürde und Last ist leicht. Nun, der einsame Ort, was meint Jesus so damit? Wo finden wir diese einsame Orte? Das kann auch an einem Urlaub sein, irgendwo, wo man so neu Gott begegnen kann. Wieder diese unsere Bibelstelle, wo es heißt, kommt nur ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Es ist schön, wenn man alleine mit Gott stille Zeit sucht, auch mit der Familie. Wie ist es mit Familienandacht? Und da muss man auch dieses Balance finden. Ich habe mit einmal vor einer Beerdigung mit einer Tochter gesprochen und wollte wissen, warum sie Gott nicht dient. Da hat sie gesagt, unser Vater hat es mit den Andachten vergrault. Sie wollte von Gott nichts wissen. Das ist auch wichtig. Man muss Zeit nehmen, aber man muss es kindergerecht machen. Und da gebe Gott uns, wir brauchen so viel Weisheit. Aber wir brauchen es. Und dieses Kämmerlein, wo man so nicht nur ins Kämmerlein geht und abschließt. Bei Jesu ist das Kämmerlein manchmal auf dem Berg gewesen, manchmal im Feld, im Wald. Ja, der Gott sucht, der findet ihn. Und er findet ihn dort, wo er ist, weil Gott selbst zu ihm kommt, wenn man sucht. Das ist das Schöne dabei. Und in Markus 9, Vers 2 ist es so schön, wo wir lesen, und nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit zu sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Und wenn wir jetzt schauen, dass unser voriges Wort, ne, und hier, dieses wieder abseits an einen einsamen Ort und hier abseits auf einen hohen Berg, das ist die Einsamkeit mit den Dreien, ja. Und er wird vor ihnen verklärt. Das ist diese Nähe Gottes. Das ist das, was auf einmal für die Jünger neu ist. Die kennen Jesus von der anderen Seite. Und sie sehen und die hören auch die Stimme Gottes. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Sie sehen Mose, sie sehen Elia, die Männer Gottes. Und sie vergessen richtig sich. Und Petrus sagt, Rabbi, sagt er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Ich habe die neue Genfer Übersetzung genommen. Wie gut ist es hier an dieser Stelle, an diesem einsamen Ort. Ja? Wir wollen Hütten bauen. Das bedeutet, man möchte hier bleiben. Ja? Und es ist manchmal so schön, wenn du in der Nähe Gottes bist. Und ach, manchmal auch morgens früh, wenn Gott so nahe ist. Ja, man möchte da bleiben, ja, und verlängern. Aber der Tag ruft. Und so ist es. Aber wie schön ist es, wenn man Gott begegnet in dieser Stille. Nun, auch der letzte Gedanke aus diesem Hauptpunkt. Auch Zeit zum Essen. Das ist auch so wunderbar biblisch, ja. Auch Tischgemeinschaft. Es ist auch gute Zeit, stille zu werden, auch Zeit zur Ruhe. Aber wisst ihr, Früher gab es so ein Sprichwort bei den Alten: am Tisch ist still wie die Fische. Das ist total falsch. Das ist eine Zeit des Austausches, wo man miteinander redet, wo man zusammen einfach dankbar ist. Gott hat uns das gegeben. Und wo man gerne zusammen ist. Ja? Und manchmal gelingt es nicht so richtig. Der eine muss früher, die Kinder dann später. Der Mann geht vielleicht früh zur Arbeit. Und dann gibt es nicht so diese Möglichkeit. Aber Geschwister und Freunde, das ist schön, immer wieder zusammen zu essen und danken. Danken dem Herrn, aufschauen mit dankbarem Herzen. Und auch die Gemeinschaften in der Gemeinde. Wie schön ist es, ja? Und er sprach zu ihnen wieder: Sie fanden nicht Zeit zum Essen. Geschwister, lasst uns auch dafür immer wieder Zeit nehmen. Und wenn wir so denken, wenn manchmal sowas kommt, nichts zu essen. Und da möchte ich kurz erinnern, wo nach der Auferstehung, wo Jesus kommt wieder an diesem Platz am See Tiberias, genau da, wo sie die 5000 gespeist haben. Und die Jünger die ganze Nacht gefischt haben, nichts gefangen. Wieder müde. Und Jesus ist wieder da. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann werfen sie ihnen das Netz aus. Und da ist wieder so viel da, weil Jesus da ist. Weil Jesus sie selbst findet. Jesus selbst, einer, der uns liebt. Der weiß, wie es uns geht. Und dann kommt, haltet das Mahl. Ach, Jesus deckt uns den Tisch manchmal im Angesicht unserer Feinde. Er ist bei uns im finsteren Tal. Und Geschwister, auch geistlich gesehen, dein Wort ist meine Speise, als ich es empfing. Dieses Manna gibt uns Gott immer wieder. Ach, lasst uns wirklich schöpfen aus seiner Fülle und auch Zeit nehmen wirklich für geistige Speise. Und ich hoffe, dass heute Morgen wir auch aus diesem Wort nehmen durften und dass Gott uns auch da seine Speise deckt. Und zusammenfassend, lasst uns kurz noch einfach schauen, dieses ruht ein wenig. Wie schön ist es zu verstehen, warum das so ist, dass wir Ruhe brauchen. Und so wie wir gesehen, dass Jesus gönnt uns Pause zu machen, wie den Jüngern auch. Und dass der Kampf um die Stille lohnt sich, wenn man in ihm stille wird. Ja? Dann kämpft Gott für uns. Und wir Kraft aus dieser Stille schöpfen und auch diese Einladung zur Ruhe. Komm zu deiner Ruhe, liebe Seele. Komm mit ihm allein, such den einsamen Ort. Vielleicht musst du Buße tun. Vielleicht musst du mit deiner Last, die dich erdrückt und du müde bist und kannst nicht mehr und schleppst sie rum so lange. Dann komme zu ihm und er wird sie wegnehmen. Ja, er sorgt für Seele und Leib, unser Heiland. Ihm sei alle Ehre und Dank. Und nun, wenn ich sage, macht mal Pause, da ist es ganz schön, Geschwister, wir gehen in die Sommerzeit und wir hoffen, dass diese Zeit eine Zeit des Gewinns wird. Eine Zeit, wo wir wirklich Gott neu erleben Und ich hoffe, dass dieses Wort uns zum Segen wird. Amen.